Zur Frage also Minderheit, die sich ergibt, da ist aber die Quantität jetzt gemeint. Qualitativ hat man schon den Eindruck, dass die wenigen schon religiös aggressiv zum Teil auftreten und dadurch schon ein gewisses Gefährdungsgefahr für manche Christen ergeben oder für den Rest der Europäer.
Ja, es gibt muslimische Extremisten, genauso wie es christliche Extremisten gibt. Ich kenne genug katholische Sektierer, von denen ich manchmal mehr Angst habe als vor manchen muslimischen Debattieren. Aber das stimmt, solche Kreise gibt es, die muss man identifizieren und muss man die entsprechenden Schritte setzen, um hier Gröberes zu verhindern.
Ist nicht eine Schwierigkeit in diesem Dialog auch das, was du angesprochen hast, nämlich dass diese Auffassung, wir sind die beste Gesellschaft, die im Islam herrscht und die dadurch und der wir nichts entgegensetzen als Christen?
Wir Christen setzen natürlich schon in der akademischen Diskussion, es ist ja so, den Dialog gibt es ja. Der Dialog ist meist ein elitärer auf der Ebene der Islamwissenschaftler, auf der Ebene der Orientalisten, auf der Ebene der Theologen, der Historiker. Und hier wird der Dialog sehr offen und ehrlich geführt und auch ein so vermessener, wenngleich aus ihrer Sicht begründeter Anspruch, der wird wohl mit Argumenten auch entgegenzuhalten sein. Nur bei solchen weltanschaulichen Fragen, die sich der genuinen wissenschaftlichen Qualifikation entziehen, tut man sich sehr schwer, hier auch zu einer wissenschaftlichen Lösung zu kommen. Also hier wird man wohl plädieren müssen auf eine breiter gestreutere theologische Bildung auch innerhalb der muslimischen Gesellschaften, innerhalb der muslimischen Kreise. Denn unter diesen, ich möchte es wirklich so sagen, Brüdern und Schwestern muslimischen Glaubens gibt es genauso einen Glaubensmangel und einen Wissensmangel wie bei uns. Den müssen wir auch versuchen mit zu hindern, zu mildern.
Um nicht nur bei den Schwierigkeiten zu bleiben, nachdem es den interreligiösen Dialog gibt, welche Ansatzpunkte des Dialogs gibt es und wo sind Erfolge schon sichtbar geworden?
Ach, das ist eine schwierige Frage. Ich selber bin ja viele Jahre im interreligiösen Dialog tätig. Ich muss wirklich sagen, im Grunde eine weitgehend enttäuschende Politik, möchte ich gar nicht sagen, ein enttäuschender Aktionismus. Der wird weltweit geführt und wenn ich denke, in allen Kontinenten war ich bei allen möglichen und unmöglichen, sinnvollen und sinnlosen Konferenzen zu interreligiösen Dialogfragen. Erstens trifft man immer wieder dieselben Typen und meist sind wir dann sofort an der Hotelbar gelandet, weil wir uns ohnehin schon gekannt haben von den vorhergehenden Konferenzen, wir gewusst haben, was wir eigentlich eh sagen wollen im Plenum und haben uns köstlich unterhalten an den diversen Hotelbars in den Hauptstädten der Kontinente und bei den Plenarsitzungen haben wir dann heruntergestrudelt, das was wir aus welchen Gründen auch immer im Plenum zu sagen gehabt. Sinnloses Unterfangen, kostet einen Haufen Geld, konsumiert viel Zeit und Energie, bringt nichts. Es gibt andererseits dann Dialogformen, die sehr erfolgversprechend sind. Es gibt eine ganze Reihe von Dialogmechanismen mittlerweile und es gibt auch innerhalb der katholischen Kirche mittlerweile ganz ausgeprägte Spezialisten für den interreligiösen Dialog, unter den Muslimen ebenso, und die zu vernetzen ist nun ein nicht so leicht zu bewerkstelligendes Unterfangen, aber es funktioniert. Also hier funktioniert der Dialog schon und was auch funktioniert, nicht immer, ist der Dialog im Gemeindebau. Man soll nicht glauben, der Dialog im Gemeindebau. Wenn also irgendjemand mal da sich anstellt, einen Hammel zu braten, aus welchem Grund auch immer, und der Rauch zieht da in die Küche, muss man nicht gleich rausstürmen mit dem Messer in der Hand und schimpfen und toben, sondern versuchen ins Gespräch zu kommen. Und meist funktioniert es. Also der Dialog im Gemeindebau Vielleicht ist das ein Bodensatz, der auch hier mithelfen kann, um ein besseres Verständnis. Der Dialog zwischen den Kirchen, wo wir uns gegenseitig einladen. Zum Beispiel, ich habe, als ich noch im Außenministerium tätig war, wir haben Imame eingeladen nach Österreich. Und im Zuge der Ausbildung in Österreich gab es auch immer 2 Tage oder 1,5 Tage Erzdiözese Wien. Und da war immer verbunden ein Besuch im Stephansdom. Ich kann mich gut erinnern, im letzten Jahr, Aschermittwoch war es, kommen wir mit den Imamen in den Stephansdom und es ist Aschermittwoch-Gottesdienst. Und diesen frommen Menschen hat das so imponiert, erstmal der Stephansdom voll, schöne Gesänge und. Haben wir uns verabschiedet im Anschluss. Nächsten Tag am Donnerstag stehen die Freunde wieder vor der Tür im Stephansdom, die wollen wieder so einen Gottesdienst haben. Ja, aber Aschermittwoch hat es nur einmal gegeben am Vortag, muss man sich enttäuschen, am Donnerstag gibt es keinen Aschermittwoch. Also auch das funktioniert. Gegenseitigen Besuche. Gehen wir mal in eine Moschee. Laden wir die Freunde um die Ecke in die Kirche ein und. Da gibt es unzählige Möglichkeiten und viele von denen funktionieren auch. Auch das muss man sagen. Viele gehen in die Hosen. Vieles gibt es an Potenzial, an Streit, Hader und Risiken, Schwierigkeiten. Aber es gibt sehr viel Positives auch zu sagen. Also ein sehr komplexes Geschehen, das man nicht so einfach hier in wenigen Sätzen abarbeiten kann. Eine Dame da hinten war auch, ja.
Eine ganz simple Ja-Nein-Frage. Soll die EU die Türkei aufnehmen oder nicht? Verträgt die EU die Türkei den Islam?
Also die Frage, ob die EU die Türkei aufnehmen soll oder nicht, diese Frage stellt sich nicht. Denn diese Frage ist beantwortet. Die Türkei ist ein Kandidat für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Und jeder Kandidat muss Verhandlungen durchführen zu 35 Kapiteln. Und diese Verhandlungen werden geführt, Ergebnis offen, wie das so schön heißt, aber natürlich im Hinblick auf den Kandidatenstatus des Kandidaten. Also die Frage ist beantwortet. Die Türkei ist Kandidat, mit der Türkei wird verhandelt, 35 Kapiteln gilt es abzuarbeiten, es sind nur ganz wenige, ich glaube noch kein einziges Kapitel ist beendet, nur ganz wenige Kapitel sind erst begonnen worden, viele Kapitel sind nicht mal begonnen worden, also hier ist noch ein langer Weg und die Frage ist, was am Ende rauskommen wird. Wir wissen es nicht. Es gibt Andeutungen, dass die Türkei selber nicht will. Aber solange wir alle eine Win-Win-Situation haben, die haben wir. Denn in der Türkei geschehen Reformen. In der Türkei gibt es Fortschritte. In der Türkei gibt es vieles, das umgesetzt wird, das wir den Freunden in der Türkei als Aufgaben quasi vorlegen. Passiert vieles? Keine Frage. Umgekehrt, manches passiert auch in der Europäischen Union, das den türkischen Partnern nicht gefällt und umgekehrt. Also ein ergebnisoffener Prozess, von dem wir nicht wissen, wie er ausgehen wird. Man müsste Prophet sein, um zu wissen, was das Ergebnis sein könnte. Die Frage kann man so nicht beantworten. Denn die Frage hat 2 Parameter, die unklar sind. Zum einen, was ist die Europäische Union? Diese Frage ist ja selber noch nicht geklärt. Also in welche Europäische Union soll denn die Türkei aufgenommen werden? Jene, die es damals gar nicht gegeben hat, als die Türkei den berühmten Beitrittsgesuchbrief geschrieben hat. Damals gab es die Europäische Union noch gar nicht, sondern die europäischen Gemeinschaften, die bekannten 3. Und von den 3 gibt es nur mehr 2. Wäre es jenes Europa von damals gewesen, mit damals noch gerade 9 Mitgliedstaaten? Oder in welche Europäische Union soll denn die Türkei kommen? Und umgekehrt, welche Türkei soll in dann diese bis heute unbekannte Europäische Union kommen? Also wir sehen ja auf beiden Seiten völlig unbekannte Parameter, die es uns einfach nicht erlauben, diese Frage so zu stellen und daher auch nicht zu beantworten.
Warum ist Polygamie in der EU problematischer als woanders?
Da gibt es 2 Antworten darauf. Zum einen aus den Gründen der europäischen Wertvorstellungen, vor allem die Ausprägung dessen, was wir unter der Würde des Menschen verstehen und der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und zum anderen sind es soziale Implikationen, denn selbstverständlich ein Mann, das ist mal so, nimmt sich keine Ältere, sondern immer eine Jüngere. Und die erste Frau ist immer schon die Ältere, und die zweite Frau ist dann die Jüngere und die vierte ist dann die ganz Junge, mit all den damit verbundenen, durchaus menschlichen Schwierigkeiten. Ich könnte das jetzt sehr, sehr, sehr schön ausführen, dazu haben wir die Zeit nicht, aber es sind im Wesentlichen die weltanschaulichen Konzepte dessen, was wir im Menschen- und Weltbild der allgemein formulierten Menschenrechte sehen, die es einfach nicht erlauben, dass ein Mann vier Frauen haben kann und noch dazu als seine Besitztümer. Im islamischen Recht sind ja die Frauen Besitztümer, Eigentümer des Mannes, mit den damit verbundenen Eigentumsrechten. Also das ist sicherlich etwas, was kollidiert mit unserer Vorstellung von Mensch und Welt, und umgekehrt daraus ergeben sich eine Reihe von schwerwiegenden sozialen Konflikten. Vor allem dann, wenn diese Menschen mit diesen Großfamilien in Europa leben wollen. Und im Überdies verstößt Polygamie gegen sämtliche Rechtsvorstellungen all unserer Mitgliedstaaten. Also ich bin Priester, aber wenn ich also eine zweite Frau nur gehabt hätte, ich war ja früher verheiratet, also abgesehen davon, dass ich es gar nicht gewollt hätte, also meine Frau hätte mir die Tür gewiesen, überhaupt keine Frage. Also das geht aus vielen Gründen heraus, geht das nicht, und das wird auch in Zukunft nicht so nicht gehen. Also wir müssen hier den muslimischen Freunden dann ganz klar sagen, wenn ihr nach Europa kommen wollt, gilt genauso für die USA, Kanada, wo immer, nicht in der westlichen Staatengemeinschaft, wenn ihr zu uns kommen wollt, müsst ihr einfach gewisse Voraussetzungen akzeptieren, und eine dieser Voraussetzungen ist, dass nur ein Mann mit einer Frau verheiratet sein kann. Ein Mann kann, wenn er schafft, mehrere Freundinnen haben. Macht man die Augen zu. Es kann auch eine Frau mehrere Freunde haben. Ist auch alles möglich. Es kann ein Mann auch eine eingetragene Partnerschaft mit einem Mann eingehen. Alles ist möglich. Bei den Muslimen eben nicht. Und hier gibt es ganz eindeutig klare Richtlinien, die man hier respektieren muss und die man auch den muslimischen Freunden klar vor Augen führen muss, wenn sie zu uns kommen wollen.
Ich schaue auf die Uhr, ich sage danke unserem Kaplan, sage Ihnen danke.